Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Wir sind zurück aus dem Studio. Wir, das sind der Till, der mir gegenüber hockt und für, ja, dass es so früh am Morgen schon ordentlich frisch aussieht. Ciao, Till.
Gut, dass ich so aussehe, aber fühle, tue ich mich noch nicht so frisch. Aber ciao zusammen, ciao Walle.
Und genau, ich bin am Start, der Walle. Und ja, schön sind ihr auch dabei und hört uns zu. Wenn wir hier in die neue Woche starten, Till, oder? Und ich würde sagen, wir haben ein prall gepacktes Programm am Start mit ganz vielen verschiedenen Themen aus dem Schweizer Fußball. Göppfinal bei den Frauen ist noch gesehen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, Till, oder? Legen wir doch gerade los.
Absolut, ja. Ich glaube, an dieser Stelle muss man aber noch, oder will ich zumindest noch schnell zurückblicken auf diese Woche, weil es ist ja die Sonderfolge oder Gastfolge rausgekommen, wo wir in Turin gesehen sind. Und ich wollte dich fragen, wie das so war in Turin. Und vor allem auch eben nochmal schnell auf die Folge zurückblicken.
Ja, unbedingt. Also das Erlebnis und ja, auch das Gespräch mit der Viola sind sehr cool gewesen. Wir haben es mega lässig gefunden. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir auch ein kleines Dankeschön an euch Hörerinnen und Hörer schon mal ausloben. Die Resonanzen, die wir bekommen haben, die sind mega, mega toll gewesen. Und ja, ich glaube, das kann man so sagen, ist bis jetzt oder wird die meistgehörte Folge sein, die wir bis jetzt gemacht haben. Von dem her ist, glaube ich, auch die Resonanz von euch sehr positiv. Und ja, so würde ich es eigentlich auch beschreiben. Uns hat es mega Spass gemacht, auch im Gespräch mit ihr. Es ist ja super, ja, unkompliziert und auch lustig. Und hat mega viel erzählt, mega viele Side-Stories. Und nebst allem hat sie ja auch, wie man ja gemerkt hat, eine mega spannende Karriere bis jetzt schon gehabt. Und das finde ich sehr zum Tragen gekommen. Und das hat mega Spass gemacht und ist hochgradig interessant gewesen, gefunden. Wie hast du es erlebt?
Hey, ich kann mich dem nur anschliessen. Also ich habe es ja gleichzeitig gehört, wie ihr da draussen. Ich bin direkt auf Spotify gegangen und habe das gelost, oder?
Dill war der Erste, der einen Screenshot geschickt hat von der Folge.
Ich glaube, ich bin der Erste, der es fertig gelost hat. Viel schneller kann man gar nicht sein, außer man lost es irgendwie schneller. Aber nein, ich kann mich dem nur anschliessen. Also ich glaube, was für mich rausgestochen hat, ist zuerst primär mal, dass sie eine gute, mega gute und angenehme Atmosphäre hatten. Das hat man durchs Mikrofon oder durch den Ton gespürt. Also, dass man da völlig offen miteinander redet und eben auch mal ein Witzchen macht und so. Also, das hat es mega angenehm gemacht zum Hören. Und dann aber natürlich inhaltlich, hey, ihre Begeisterung für den Fußball, eben ihre Motivation und vielleicht auch mal, sag ich, fürs richtige Umfeld, auch einen Verein mal schnell zu wechseln. So, die Stories habe ich mega spannend gefunden. Eben, die Side-Stories natürlich auch mega. Und ganz am Schluss, ja, muss ich schon zugeben, so, wenn ich da im Zug gehockt bin und zugelost habe, ein bisschen so Gänsehaut bekommen, was sie so erwähnt hat, irgendwie, hey, Holland daheim, Europameister, England.
Europameisterin. Sie hat das cool gesagt, ja.
Ja, es ist einfach, ich meine, es geht jetzt noch 93 Tage bis zu der Frauen-EM und ja, ich muss sagen, die Euphorie, die kommt bei mir wirklich langsam und das Gespräch oder der Schlussteil hat das noch ein bisschen verstärkt.
Ja, du sprichst an, eben 93 Tage geht es noch und ja, das ist etwas, was ich auch mitgenommen habe aus dem Gespräch, dass auch die Vorfreude bei ihr und das ist auch toll, dann nochmal zu spüren, oder? Ich meine, mehr, die das verfolgen, bei uns, glaube ich, steigt die Vorfreude auch langsam, aber sicher richtig, richtig fest und auch bei ihr zu spüren, wie sie das wahrnimmt als Spielerin, wo ja wohl oder übel eine wichtige Rolle wird spielen, dann im Sommer an der EM, das ist mega lässig zum Spüren und wie ich es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt habe, das hat mich auch nochmal richtig, richtig heiß gemacht. Du hast jetzt in der Gruppe ja auch nochmal geschrieben gehabt und wir haben uns austauscht über das Eröffnungsspiel, wo wir dann ja zusammen werden besuchen und ja, ich glaube, da ist die Vorfreude wirklich unheimlich gross und dementsprechend, ja, glaube ich, ist das wirklich eine coole Sache, die da auf uns zukommt. Vielleicht noch für dich, was ist so das, was am meisten mitgenommen hast oder wo am meisten geblieben ist?
Hey, eben, eigentlich muss ich wirklich sagen, also jetzt gerade schnell zurückdenken, dass ich nicht nochmal die gleichen Sachen sage, aber also
die Geschichte vom Wechsel von PSG weg, die ist mir, einfach weil ich die so nicht kennt habe, die habe ich halt mega spannend gefunden. Also, dass sie, sage ich, zumindest jetzt nicht explizit gesagt, aber wahrscheinlich auch ein bisschen auf Geld verzichtet hat für den Wechsel, einfach weil das Umfeld nicht so passt hat, weil es nicht der Fußball ist, wo sie gern spielt und dann den Wechsel eben forciert hat und jetzt happy ist. Die Story von Atletico halt mit dem meisten Vier.
Ja, Wahnsinn. Das ist crazy, ja. Yeah.
Und dann eben halt aus Schweizer Sicht eben am Schluss mit der Vorfreude und so von der EM. Ich finde, das ist eine sehr schlüssige Reihenfolge auch gewesen, so mit dem Ausblick am Schluss.
Ja. Ja, nein, fair, verstand ich. Also da gehe ich mit allem mit. Also für mich hat es auch verschiedene Aspekte, wo hängen geblieben sind. Ich habe auch noch spannend gefunden, eben, dass sie als 21-Jährige dort mal eben einfach in den Flieger gehockt ist und das Probetraining bei Atletico Madrid ist. Und dann auch die Wohnungssituation, oder? Da gibt es ja ein kleines Video auf Insta, wo sie das auch nochmal beschreibt. Und das finde ich schon auch sehr eindrücklich. Klar, das ist vor 10 Jahren gewesen. Und ich glaube, die Entwicklung jetzt, vor knapp 10 Jahren, ist jetzt schon nochmal weiter vorgeschritten. Aber trotzdem, ich finde, das ist schon ein sehr krasser Kontrast gewesen, was sie da aufgezeigt hat und auch wie sie damit umgegangen ist. Also, das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Und, ja. Was mich natürlich auch noch freut, vor allem weil ich auch nicht da bin, wo sich potenziell die Finger verbrennt, ist, dass sie ja mit dem Robin noch eine kleine Wette am Laufen hat. Das ja, werden wir dann sehen, wie das rauskommt. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass der Robin gesagt hat, dass wenn sie würde an der Endrunde ein Goal schiessen, zur Erinnerung, sie hat ja 8 Goal schon geschossen in ihren 62 Länderspielen, aber bis jetzt noch nie an einer Endrunde. Und der Robin hat ihr angeboten, dass sie eine Wette machen können, wenn sie sollte an der Endrunde treffen, dass der Robin dann einen kleinen Wetteinsatz würde einlösen und natürlich auch umgekehrt. Und ja, ich glaube, da sind ihr dann die nächsten Tage, vielleicht sogar schon heute, dazu angewiesen, ja, auf Insta dann unbedingt auch noch ein paar kecke Wetteinsätze vorzuschlagen, damit der Robin dann auch einen ordentlichen Einsatz hat und die Viola. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie das wird, ja.
Mega, ja, ich habe da auch schon ein, zwei Ideen. Stell mir da, ich habe sie euch schon mitteilt, irgendwie so eine, mit der Hand irgendeine G für Game Changer machen, wenn sie ein Goal macht in Kamera.
Ja, müssen wir mal fragen. Ja, müssen wir mal fragen, ja.
Hey, du hast noch 2 Punkte, will ich noch schnell sagen, wo du mir ja vorne gefragt hast, wo ich mitgenommen habe. Eben, du hast jetzt erwähnt, die Story mit dem Probetraining, das habe ich wirklich auch absolut spannend gefunden, weil eben, man stellt sich ja einen Transfer vor, dass man von einem Verein kontaktiert wird, oder also respektive der Verein zuerst mal vom anderen Verein kontaktiert wird und es dann ums Persönliche geht, aber dass sie sich eigentlich wie so beworben hat. Oder?
Ja, sie hat den Kontakt ja quasi gehabt, genau.
Das ist mega spannend. Und das Zweite, wir haben letztes Mal ja auch über den Ausblick geredet, über die EM raus und ihr jetzt auch mit ihr. Und das habe ich letztes Mal nach der Folge schon gedacht, das haben wir bis jetzt wenig erwähnt und ich habe es mega cool gefunden, dass sie es jetzt erwähnt hat, so auch bei den jungen Mädchen, oder? Nach so einer EM, dass dann halt, in England hat das für einen riesen Boom ausgelöst und es haben ganz viele wieder angefangen oder neu angefangen zu shooten, was dann natürlich für den ganzen Nachwuchs toll war. Und das ist sicher auch etwas, wo wir uns alle von dieser EM auch erhoffen in der Schweiz.
Ja, genau. Also, du sprichst das an, oder? So ein bisschen auch das Spotlight irgendwie noch mehr auf den Frauenfußball können lenken, zum da noch mehr Mädchen zum Fußballspielen bewegen und mehr in Sport reinzubringen im Fußballsport, das wäre mega toll. Und da griff ich jetzt ein bisschen vorweg, weil eigentlich haben wir zuerst die Nazi machen, aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind, Till, haben wir doch auch jetzt am Wochenende das Cup-Final gehabt von den Frauen. Und ja, ich bin da gewesen mit dem Robin und auch dort ist mir aufgefallen, dass es einen Zuschauerrekord gegeben, 8664 Zuschauer haben am Final beigewohnt und es ist ein Cup-Final-Rekord gewesen in diesem Spiel. Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass auch ganz viele junge Mädchen am Fan gewesen sind und das ist mega schön gewesen, zum sehen, dass die zwei Teams auch dort eine Unterstützung gehabt haben und auch eben der Cup-Final, sagen wir jetzt, einen würdigen Rahmen gehabt hat, wo noch statt hätte können finden. Das habe ich sehr cool gefunden, um vielleicht gerade dort den Punkt auch noch aufnehmen.
Ja, mega. Also, du sagst es genau richtig. Also, es war ein mega würdiger Rahmen gewesen. Du sprichst, sage ich, die Umstände an, mit Zuschauern, Es hat zum ersten Mal den VAR gegeben. Es ist eine Schiedsrichterin, die man in der Schweiz auch kennt, mit der Desiree Grundbacher, glaube ich, die das Spiel geleitet hat. Mit beiden Teams, mit einem, sage ich, guten Affischen. Also FCZ gegen FCB, das ist in der Schweiz, auch bei den Frauen, das ist einfach ein Duell, wo immer spannend ist. Und ja, dann das Spiel selber. Ich meine, die haben das Spiel live gesehen, ich habe es im Stream gesehen. Und das Spiel ist dann natürlich besonders für den FCB sehr bitter gewesen. Aber der FCZ hat ihren Matchplan gehabt und ist jetzt der Rekord-Göpsiegerin. Und das muss man auch würdigen.
Hey, es ist effektiv so ein bisschen, um eben auch, wie du es schon gesagt hast oder ansprichst, aufs Spiel kommen. Es ist so ein bisschen das Spiel gewesen, was zu erwarten war, auch wenn man darauf schaut, wie der Trend von diesen beiden Teams so gewesen ist. Der FCB war sehr dominant gewesen. Und der FCZ hat sich ein bisschen müssen wehren. Vor allem am Anfang hätte es ein massiver Kaltstart können sein für die FCZ-Frauen. Eigentlich auch müssen aus Sicht vom FCB, wo die Krasniqi eigentlich dort das Goal muss machen. Das ist irgendwie erste Minute oder so gewesen. Und auch durchs ganze Spiel durchgezogen. Also ich glaube, das zieht sich für den FCZ, hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Man hat sich müssen mit Hand und Fies wehren, um gegen eine stark aufspielende FCB-Frauenmannschaft können bestehen. Hat das geschafft und hat sich somit dann auch am Schluss, muss man sagen, verdient den 16. Titel und somit auch der alleinige Rekord geholt. Aus Sicht vom FCB ist es natürlich unglaublich bitter. Ich glaube, wenn man die ganzen Grosschancen anschaut, dann muss man schon sagen, der FCB hat da sicher viele Chancen gehabt, um das Spiel entscheiden, früh sogar auch schon zu entscheiden. Und das haben sie nicht geschafft. Und je länger das Spiel gegangen ist, desto mehr hast du halt auch gewusst, okay, wenn jetzt der Goal fällt, egal auf welche Seite, dann wird es für das andere Team unheimlich schwierig. Und das ist genau das, was eigentlich dann den Zürcherinnen gelungen ist.
Ja, ich glaube, Kumbasow hat es gut gesagt im Interview nach dem Spiel. Was ich mir vorstellen kann, was für den FCB am bittersten muss sein, ist, dass man es wirklich, also ich zitiere, in der eigenen Füße, in der eigenen Hand gehabt hat, den Sieg, den Cup-Sieg, den endlich wieder mal einen Titel nach so langer Zeit, ich glaube 11 Jahre oder 10 Jahre ist es her, seit man den Cup gewonnen hat. Ich meine, mir voll lebt, Cendresa Krasniqi hat 2 grosse Chancen, Rudelic, Nikolic haben je 1. Und da muss ich auch sagen, der FCZ, klar, hat das in der zweiten Halbzeit vor allem gut gemacht, aber sie haben am FCB auch sehr viel Raum vor allem gegeben für die Ball in die Tiefe, auf die schnelle Spielerinnen wie eben Cendresa Krasniqi, Oreli Cillac. Also, sie haben ihnen auch viel Raum gegeben und hätten sich nicht dürfen beklagen, wenn sie da die Goal bekommen hätten. Und, klar, am Schluss, zweite Halbzeit, war es ausgeglichener gewesen. Das Goal ist auch schön rausgespielt in dem Sinn, also guter Schnittstellenpass, der da zum Zürich-Goal führt. Aber eben, der FCB muss sich da absolut an der eigenen Nase nehmen. Man hat da eigentlich nicht viel falsch gemacht, außer die Chancenverwertung. Und das macht es wahrscheinlich umso bitterer.
Hey, ich denke es auch. Also, das ist eine von der bittersten Niederlagen wahrscheinlich in der Geschichte von der FCB-Frauen. Eben, wenn man so nicht dran war, wenn man so viele Chancen hatte und wenn man die Chancenanzahl nicht hätte können in irgendwie etwas Zählbares ummünzen, das ist extrem bitter. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, hey, es sind mir ein paar Spielerinnen positiv aufgefallen und ein paar auch eher, die nicht so haben können, irgendwie glänzen. Obwohl der FCB, zum vielleicht dort bei den Baslerinnen anfangen, viele Chancen gehabt haben. Also ich glaube, dort haben sie an sich auch den Anspruch, wenn du jetzt gerade eben so einen Nikolic ansprichst oder Krasniqi, der eben gerade am Anfang von der Partie eine riesen Chance hat und kurz bevor sie ausgewechselt wird, nochmal eine riesen Chance. Ich glaube, dort muss der Anspruch schon sein, dass dort eine von diesen Chancen muss reingehen muss. Also eben Nikolic hat eine riesige Chance, wo sie am Goal vorbeizieht, rechts hoch nebendurch. Rudelic hat auch einmal eine Chance, wo sie den Fuß nicht spannt. Und einmal, wo eine sehr gute Ausgangsposition gesehen ist. Doreli Cillac ist für mich wirklich gar kein Faktor gewesen. Da muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht gewesen. Dass man sie nicht können ins Spiel einbinden, gerade auch mit ihrem Speed und, 1 gegen 1 interessant. Also, da habe ich schon gefunden, da muss sich der FC ein bisschen an der eigenen Nase nehmen, weil, ja, wie gesagt, also die Chancen, die sie hatten, die hat auch für 3 Goal gelangt. Ja,
expected Goals würde mich wundern. Das war leider nicht herausfindbar, aber das ist sicher hoch. Und ich meine, dass die Spielerin, also jetzt gerade speziell Cendresa Krasnici, den Anspruch hat, das Goal zu machen, hat man ja nach ihrer Auswechslung gesehen. Die Emotionen, die kommen nicht von irgendwo. Und ja, das wird jetzt sicher auch spannend, wie das jetzt in Bezug auf die Playoffs, die ja anstehen, für die beiden Teams, was es für einen Impact wird haben. Wir haben es letztes Mal besprochen, du hast es erwähnt, gerade für den FCZ, wo die Formkurve eher angezeigt hat, kann das jetzt natürlich der Zünder sein für die Playoffs und für den FCB. Halt so, ja, natürlich im Gegenteil, ein bisschen die Chance oder nein, die Gefahr, dass man jetzt das irgendwie mitnimmt in den Köpfen, gerade wenn es vielleicht irgendwie in einem, glaube ich, wenn ich jetzt richtig überlege, in einem Halbfinale könnte es gegen Zürich gehen. Schau, Zürich ist Fünfter geworden, das heisst, yes, sollte im Halbfinale sein. Ja?
Sie sind Vierter geworden.
Nein, Finale, stimmt, ja. Sorry, nein, St. Gallen ist Vierter,
Zürich Fünfter. St. Gallen ist Vierter,
du hast recht. Und ich spiele im Halbfinale gegen IB wahrscheinlich und dann im Finale. Siehst du, also im Finale könnten sie theoretisch nochmal auf Zürich treffen. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre es natürlich in den Köpfen drin. Und es würde auch sicher nochmal mega medial reingeredet werden, dass man jetzt gegen Zürich so lange eigentlich kein wichtiges Spiel mehr hätte können gewinnen, die Saison 3 verloren hat. Also für den FCB muss man auf der mentalen Ebene natürlich schauen, wenn man jetzt in dieser Nazi-Pause mit diesen Spielerinnen umgeht. Und für den FCZ, eben, man hat gesehen, man kann die Titel holen, man hat schon einen, man kann entspannt in die Playoffs gehen. Und ja, mal schauen, was rausschaut.
Ja, also ich glaube auch, dass das psychologisch für die FCB-Frauen jetzt eine schwierige Aufgabe wird werden die nächsten paar Wochen. Ich glaube, es ist sicher nicht verkehrt, dass jetzt gerade Nazi-Pause ist. Aber ja, das ist sicher eine Niederlage, die unheimlich geschmerzt hat. Und wie du es richtig ansprichst, beim FCZ kann das nochmal Kräfte freilegen. Wo ich aber auch muss sagen, ja, gegen den FCB mit diesen Affischen, die irgendwo durch halt jetzt wirklich präsent sind, dort ist natürlich nochmal vielleicht ein bisschen eine andere Konstellation. Was ich aber schon auch muss sagen bei den Frauen ist, dass, also bei den FCZ-Frauen ist das, also ich glaube, auf 2 Spiele ausgelegt, da muss schon eine Steigerung an.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass du aus 10 Spielen, dass du viel Spiel so gewünscht, wie sie es jetzt am Wochenende gewonnen haben, auch wenn sie es geschafft haben, aber hey, keine Ahnung. Also mir sind da 2-3 Sachen aufgefallen, wo ich schon finde, da muss eine Steigerung an. Also vielleicht bei den Spielerinnen angefangen. Ich finde nach wie vor die Barbara Winze, ich habe es gegoogelt, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man es ausspricht, aber ich lerne es noch. Die Jahrgang 2007, die haben mir sehr cool gefallen wieder, auch wenn sie nicht ganz so viele Aktionen gehabt hat, aber das finde ich extrem spannende Spielerin, die noch super jung ist, die meiner Meinung nach auch viel zu früh rausgeht. Aber anyway, ja, die Amelie Schuster ist eine gesehen, die immer wieder mal so ein bisschen gepusht hat. Ich glaube, über das ist der
dreckige Fouls.
Ja, ja, genau. Die ist auch, also über das ist der FCZ auch ein bisschen gegangen und das hat sie, finde ich, auch gut im Spiel behalten. Das habe ich nice gefunden. Auf der anderen Seite, die Kim Dobbs hat unter anderem im Sturm gespielt, ist für mich keine Stürmerin. Also ich finde, sie ist ein bisschen verschenkt dort auf dieser Position. Ich mag sie sehr auf dem Flügel. Finde, sie ist dort sehr wirblich. Aber jetzt gerade auch im Kontrast mit den FCB-Frauen, dort hast du schon einen recht grossen Unterschied gesehen, auch in der physischen Präsenz vorne, oder? Also die FCZ-Frauen sind selten nahe ins 16er gekommen und haben dann den Ball heben können. Das haben sie eher probiert, über schnelle Kombinationen zu lösen. Aber dort die Physis hat mir ein bisschen gefehlt gehabt. Und ja, ich glaube, dort muss man schon noch ein bisschen schrauben. Gerade vor allem, wenn man jetzt gegen ein defensiv sehr starkes St. Gallen spielt, oder?
Ja, absolut, ja.
Von dem her, ja, also ich bin gespannt, was für Kräfte das wird mobilisieren, auch beim FC Zürich. Aber ich glaube, einfach rein jetzt auf die Leistung vom Wochenende bezogen, wo jetzt zwar einen Titel gegeben hat, aber mit Blick jetzt auf die Meisterschaft, glaube ich, da muss trotzdem einen Weg nochmal eine Steigerung ahnen, weil für das sind einfach noch zu viele andere gute Teams rum, die es dann durchaus auch schwierig machen
können. Ja, absolut. Aber ich meine, für so ein junges Team, ich meine, sie haben den Titel jetzt, das wird dann ziemlich egal sein, wie der zustande gekommen ist. Und ja, ich habe das Gefühl, jetzt muss ich habe Zürich jetzt mehr auf der Rechnung wie vor dem Halbfinale. Das ist
Eintracht, ja, wo du das ist genau das, hast, oder? Woche. Wo man hätte ein bisschen abwarten müssen. Wer weiss, wie es gesehen wenn der FCB gewonnen hat. Vor allem auch mit dem Spielverlauf. Mhm. Aber gut, ist ja schön für die Zürcher rein. Und von dem her sind wir sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Gut, jetzt machen wir einen kleinen Wechsel und gehen Till in unser anderes tägliches Brot, und zwar in die Super League, wo im ersten Spiel die Berner Young Boys daheim wie gewohnt 1-0 gewinnen. Der SRF hat auf ihrer Webseite einen schönen Übertitel gehabt, hat mir gut gefallen, irgendwie im Wankdorf nichts Neues. Ja, und es ist tatsächlich so, also die Young Boys gewinnen zum fünften Mal in Serie, glaube ich, daheim. Und bei St. Gallen, ja, ist ein bisschen der Wurm drin gerade, und stellvertretend finde ich dort auf mit Jean-Pierre Nsame, wo wieder eher einen unglücklichen Auftritt gehabt hat, und ich glaube unglücklich fast auch ein bisschen die Lage und die Leistung, respektive vor allem das Resultat von St. Gallen jetzt an diesem Wochenende zusammen.
Ja, ich finde, IB hat, sage ich, im Vergleich mit den letzten Heimspielen jetzt auch nicht die Ultra-Performance gehabt. Also sie hätten sich auch nicht können beschweren, wenn sie, gerade wenn ich so an eine Chance vom Köbels denke, wenn sie da in Rückstand geraten wären. Und ja, trotzdem gewinnen sie es am Schluss, gewinnen sie wieder daheim. Und St. Gallen, sage ich eben, gerade unter Berücksichtigung, dass man im Wankdorf schon lange nicht mehr gewonnen hat, unter der Berücksichtigung, dass IB heimstark ist, eigentlich schon gewisse Tendenzen, wo man positiv werden kann. Aber ja, am Schluss, man verliert den Match, man ist jetzt doch mit ein bisschen Abstand auf dem siebten Platz. Und da ist die Gefahr schon da, dass man eben am Schluss wirklich einfach um die goldene Ananas spielt in der Championship Group.
Ja, und ich glaube, das ist vor allem das, oder? Sich kann St. Gallen auch also verbessern gesehen im Vergleich mit den letzten paar Auftritten. Ich meine, sie haben einmal noch gegen GC gewonnen, wo aber auch massiv begünstigt war durch die rote Karte am Abraschi dort mal. Aber die Chance von Köbels, die muss rein, und im Fall dann zusammen der Nachschuss. Also, ich finde, da kann man an einem guten Tag schon auch noch aufs Goal bringen. Und ja, irgendwie, ich finde nach wie vor, für mich, St. Gallen ist ein bisschen der Wurm drin. Irgendwie auch, ich meine, der Enrico Maaßen hat jetzt umgestellt wieder und hat in einem Doppelsturm spielen lassen mit den Samuel Köbels. Die letzten Spiele ist der Köbels über den Flügel gekommen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich meine, wie du sagst, IB hat nicht eine Glanzleistung geboten, aber es ist schon einigermaßen abgeklärt gewesen, und es hätte auch noch Chancen gegeben für ein Weiters. Und ja, keine Ahnung, auch im direkten Duell hat Giorgio Contini, finde ich, jetzt in diesem Spiel ja, das Duell können für sich entscheiden gegen den Enrico Maaßen. Ich meine, er bringt den Darian Malles rein, der einen sehr überlegten und schönen Assist macht. Da gibt es andere, die dann auch schiessen würden, legt ihn ab. Und die andere Komponente, die verdammt wichtig ist, gerade aktuell im Eibespiel, ist dann Fasnacht, macht wieder ein Goal. Ich glaube, dort kann man alle Zweifel beiseite legen, dass der im Spiel und der Mannschaft von der Bern einfach brutal gut tut. So, ja, so ehrlich muss man sein.
Ja, klar, also macht in den letzten beiden Matchen macht er alle Goal. Also zwei in Basel und jetzt gegen St. Gallen. Ich bleibe trotzdem dabei, dass jetzt St. IB da eher mit einem blauen Auge davon gekommen ist, aber dass es nicht die Paradeleistung war. Ich schaue eigentlich schon mega gespannt einen Tag führen. Es ist schon englische Woche. Also morgen am 1. April in Genf.
Ja.
Weil das ist dann für mich, ist aus zwei Gründen wirklich der könnte sie mir den endgültigen Beweis liefern, dass sie dort oben wirklich können auch bleiben, weil daheim, eben wie gesagt, haben sie den Respekt, den auch der Giorgio Contini erwähnt hat, Leute oder Teams gehen ins Wankdorf und wissen, hey, da wird es mega schwierig, das haben sie in dieser Saison auch zwischendurch verloren. Und es ist jetzt nicht irgendwie so eine Affische, wie sage ich, im Jockeli, wo ja alle gesagt haben, auch von IB-Seite, dass man dort eh schon motiviert ist, sondern es ist jetzt eine Partie in Genf gegen den Ersten, aber das ist jetzt nicht mega für drin, per se schon in der Affiche. Also das Stadion ist nicht ausverkauft oder so. Und dort muss man jetzt wirklich mit dieser Auswärtsschwäche, die sie ja trotzdem noch nicht ganz abgelegt haben, eben klar, in Basel haben sie gewonnen, aber vorher lange auch nicht. Wenn sie die jetzt ablegen und in Genf gewinnen, dann bin ich und wird dann auch nicht mehr davon weggehen, davon überzeugt, dass Ibe bis zum Schluss im Meisterkampf
ist. Ja, klar, also wenn sie den Morgen gewinnen, dann sind sie ja Vollgas drin. Also dann ist ja wirklich einmal alles durchgeschüttelt, was bis jetzt in dem Meisterrennen passiert ist. Auch wenn man jetzt noch auf Lugano schaut, wo eben gegen das Servet verloren hat. Also ich finde schon, es ist Führer in dieser Partie. Einfach aufgrund von der Ausgangslage. Klar, eben, das Stade Genève wird nicht ausverkauft sein, wahrscheinlich. Aber ja, du hast recht, also IB hat da absolut ein mega wichtiges Spiel vor der Brust. Und ich kann jetzt zeigen, an welchem Punkt sie stehen. Vielleicht noch mal schnell ein kleines Wort zu St. Gallen. Eben, die drohen jetzt schon auch, eben, wie du es angesprochen hast, ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Enrico Maaßen habe ich schon ein, zweimal angesprochen. Also von meiner Seite aus, ein Trainer, der die Saison wird überstehen, vielleicht auch gerade dann, wenn sie nicht in die Championship-Gruppe kommen. Was meinst du? Bleibst du bei deiner Meinung, dass der Stuhl noch nicht wackelt? Oder?
Eben, ich bleibe nur aufgrund von der Art und Weise, wie St. Gallen geführt wird dabei, dass der Stuhl nicht wackelt, dass die nicht bekannt sind für so eher impulsive Entscheidungen unter der Saison. Schlussendlich, klar, ich glaube, irgendwann macht es dann auch gar keinen Sinn mehr, den Trainer zu wechseln. Also eigentlich jetzt wäre die letzte Chance. Weil jetzt hast du 6 Punkte Rückstand auf Championship Group und 4 Spiele. Also das wird sowieso schon schwer. Und wenn du dann in der Relegation Group bist, dann musst du den Trainer auch nicht mehr rausfallen, weil dort geht es eh um nichts mehr. Also dann kannst du gerade so gut die Saison fertig spielen lassen. Und dann Ende Saison wird das sicher analysiert. Ende Saison könnte ich mir vorstellen, dass der Stuhl dann wackelt. Aber während der Saison also bin ich überzeugt nicht. Außer jetzt die Woche. Weil eben, also das wird eh schon knapp.
Ja, also ich habe das Gefühl, je nachdem könnte es auch ein Rebuild sein, eben wenn die Saison eh schon futsch ist. Es ist gefühlt, bei St. Gallen hat die ganze Saison schon ein bisschen Rebuild, wenn man die Leistungen und die fehlende Konstanz anschaut. Aber gibt er recht, grundsätzlich macht der Verein rein von seiner Führung, wie das von außen zumindest wirkt, schon nicht den Eindruck, als würde sie dort irgendwie Schnellschüsse ziehen. Aber ich finde, es gibt schon ein paar Sachen, wo nicht ganz optimal laufen. Eben die letzten 11 Spiele sind sehr durchzogen. 4 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Für mich hat die Thematik mit dem Sammeln, das ist für mich nicht super gelöst, ehrlich gesagt. Also klar, vielleicht braucht er auch noch die Zeit und das wäre ja grundsätzlich auch okay. Aber ich finde das nach wie vor, du hast Köbels gehabt, der für mich einer der interessantesten und wichtigsten Spieler ist, der top drauf war. Und ich habe das Gefühl, dort hat man sich schon auch ein bisschen an Stärke beraubt, wo man jetzt gerade ein bisschen drauf einzahlt. Und ja, auch sonst, also... Hey, ich glaube, das ist nicht der Anspruch, den St. Gallen hat. Und ich glaube, an dem werden sie es auch messen. Und mal schauen, wo sie dann mit dieser Beurteilung werden landen.
Ist doch gut, gehen wir eins weiter. Wir sind immer noch bei dem Samstagsspiel Sion gegen Yverdon. Yverdon, wo ja eigentlich das best in Form-Team war mit IB zusammen, mit 2 Siegen in Folge. Es sagt ja auch schon viel aus, dass das das beste Inform-Team ist. Aber ja, Yverdon, gute Phase. Hat auch, das sind glaube ich deine Worte, aber ich finde, dass sie die passen eigentlich auch recht. Hat sie Spiel gefunden im Moment, in den letzten Wochen. Also sie haben gute Konter, sie haben gute Abläufe. Man sieht auch mit der Eckball-Variante.
Muss Goal sein vom Goal sein. Unbedingt Goal sein.
Also mit dem Marquesano, mit dem Ake, mit dem Baracci auch, wo mir gefällt, wo ja auch ab und zu Goal geschossen hat. Hey, die sind giftig, sind gefährlich und darum werden sie sicher nicht zufrieden sein mit dem.
Nein, können sie nicht. Können sie nicht. Also ich meine, es muss in der Halbzeit zwingend mehr als 1-0 stehen, schießen einen Elfmeter, eben die Eckballvariante muss Goal sein. Von dem her, ja, also... Zum einen ist es sicher positiv für Yverdon, dass sie, wie du oder wie wir beide sagen, eben ihr Spiel gefunden haben. Auch die verschiedenen Spieler, die du ansprichst, Male Ake hat 3 Goal in den letzten 4 Matches geschossen. Der Marquesano ist unheimlich wichtig für das Team. Da verteilt sich jetzt die Last ein bisschen auf breitere Schultern, auf mehrere Schultern, was positiv ist. Auf der anderen Seite war jetzt, glaube ich, also mit einem Sieg gegen Sion, hättest du, glaube ich, wirklich richtig, richtig viel ja, Luft gehabt, nach unten zu GC und zu Vinti. Das Unterschied ist massiv wichtig für sie. Ja. Also, die sind immer noch nicht komplett raus, aber die können sie jetzt, haben sie können auf 3 Punkte Abstand halten. Und ja, gerade wenn man die erste Halbzeit anschaut von Sion, dann sind sie extrem gut zahlt für die Leistung. Weil, ja, wie gesagt, Iverdon muss da mit bedeutend mehr als einem Goal vorne liegen. Von dem her, ja, ich glaube, es gibt immer noch ein paar Hausaufgaben zu machen, also für beide Teams. Und wie gesagt, Sion kommt da mit einem blauen Auge davon, würde ich schon auch sagen.
Definitiv. Also, auf Iverdons Seite Hausaufgaben. Von Marquesano, der halt die Penalties grundsätzlich immer...
Oh, wo hält er da?
Der letzte Penalty, den er geschossen hat, gegen... wer ist es gewesen? Wen haben sie letzte Woche gehabt?
Ist ja die Nazi-Pause gewesen.
Also, das letzte Spiel. Ist ja auch egal, aber der hält sie ja immer dermaßen in den Winkel oben rein. Also der könnte auch ein bisschen chillen und sie vielleicht so, keine Ahnung, flach oder halb hoch oder so. Er will sie halt immer in den Winkel hauen und jetzt hat er ihn irgendwie falsch getroffen und hält ihn irgendwie 5 Meter drüber. Von dem her, das ist sicher Hausaufgabe. Und ja, Sion, Schluss gibt es einfach ein Corner-Goal, oder? Also ein Standard-Goal. Und die kommen absolut mit einem blauen Auge dafür. Und eben, wenn du auf die Tabelle schaust, jetzt sind sie immer noch 3 Punkte vorne, sonst wären sie hinten gewesen, ja. Und dementsprechend.
Dann wäre sie voll drin gezogen. Das hat Iverdon hat, müssen schnell rechnen. Nein, wäre gleich viel, wären Punkte gleich gewesen, glaube ich. Stimmt das?
Ja, stimmt. Plus 2, minus 1, ja. Ja, stimmt.
Also wäre punktegleich gewesen. Und ja, nichtsdestotrotz. Also ich glaube, ja, Sion hat ja auch ein bisschen eine Tradition. Also zum einen, Abstiegskampf ist etwas, was der Verein kennt. Zum anderen ist aber halt auch die Unruhe etwas, was der Verein kennt. Und ich habe schon den Eindruck, dass wenn jetzt in der nächsten Woche mal eine Niederlage dazu kommt, die sich definitiv nicht ausschließt, und dann vielleicht eben ein Konkurrent, wie jetzt zum Beispiel Iverdon, wo ich das durchaus zutraue, ja, aufschliessen kann, dass man dann vielleicht nervös wird. Oder ich nehme an, der Constantin hat ja schon vor 2-3 Wochen mal so ein bisschen Alarm gerufen. Ich glaube schon auch, dass dann der Baum noch brennt. Und ich finde im Fall nach wie vor, jetzt nach ein paar Spielen, das sind jetzt etwa 10 Spiele seit dem neuen Jahr, ah, der Joel Schmidt, der fehlt schon bei Sion, finde ich.
Mega. Aber ich sage auch, bevor Sion definitiv noch in den Abstiegskampf reingezogen wird, reißt der Constantin die Leine. Dann ist der Dolo weg, sage ich.
Gut, der Volk ist dann, wäre dann aus dem Hut zaubert, aber ja, es ist gut möglich, es hat alles schon gegeben. Und von dem her, ja, wenn wir schauen, wie es ist eine englische Woche, wenn wir schauen, kann ja schon wieder alles ein bisschen rosiger aussehen, wenn man gewinnt jetzt unter der Woche.
Gegen Vinti.
Gegen Vinti in einem extrem eminent wichtigen Spiel. Aber ja, let's see und machen doch einen Schritt weiter und gehen zum nächsten Spiel, zum Topspiel von dieser Super League-Runde, nämlich der FC Lugano, der daheim die Servette empfangen hat und ja, eigentlich hier um Tabellenspitze gekämpft hat, das Spiel aber mit 0-2 verliert. Hey, es ist wieder einmal mehr. Gibt's gewisse Sachen, die kann ich mir nicht erklären. Also vor allem jetzt in dieser Super League-Saison. Servi gewinnt 2-0. Macht das abgezockt, wie man so schön sagt. Aber Lugano wird sich anspissen, wie man so schön sagt. Also gar nicht anders kann ich es, glaube ich, nicht formulieren, weil die Chancen wären da gewesen und Servet macht irgendwie aus 2 Chancen oder aus 3, 2,5 Chancen 2 Goal und fährt mit einem 0-0 heim. Ich finde das crazy, das ist Wahnsinn.
Also ich würde bei Lugano sagen, dort ist fast in der Liga im Moment gefühlt am meisten der Wurm drin oder unter
der
Wurm am meisten. Ja, okay, voll. Aber Lugano wirklich mit Verletzungssorgen, also sind jetzt wieder X Spieler, wo verletzt.
Oh, das ist ein scheiß Zeitpunkt, das ist wirklich nicht glücklich.
Eben Personalsorge, dann hast du hinten Problem, weil ja klar 2,5 Chancen, 2 Goal, aber bei beiden finde ich, es ist auch wirklich schlecht verteidigt. Also beim 1-0 ist der Lukas May viel zu weit weg und beim 2-0 ist es irgendwie so eine Kollektivversagen, weil da stehen so viel in dem Strafraum, wo der Ball könnte klären und schauen einfach zu. Und hinten, eben hinten verteidigst du schlecht und vorne musst du einfach die Chance machen. Also sie haben so viel mehr vom Spiel, was die Chance anbelangt. Und daheim mit dieser Aussicht an die Tabellenspitze oder wieder vorne anzuschliessen. Hey, und jetzt bist du plötzlich einfach nur noch Fünfte.
Schon verrückt, gell? Vor zwei Monaten haben wir noch darüber diskutiert und für alle Beteiligten von diesem Podcast ist eigentlich klar gewesen, Lugano, wo jetzt natürlich immer noch nicht aus dem Meisterschaftskampf draussen ist, aber Lugano wird ist ganz klar einer von den Nummer 1 Aspiranten auf diesen Titel. Jetzt bist du überholt worden von IB, was zu diesem Zeitpunkt ja noch ganz neu miteinander stand der Tabelle war. Und es ist unheimlich bitter. Eben, du hast die Personalsorgen auch angesprochen. Bislimi, Bodani, Dos Santos, Aliseda, Mahu, alle verletzt. Das ist natürlich vom Zeitpunkt her extrem unlucky. Guzias ist ja eigentlich gut drauf, aber lässt auch ein, zwei liegen. Das hast du auch gemerkt, dass ich glaube, es sind keine einfachen Wochen für Lugano. Eben auch das Conference League Out, das hat sicher auch geschmerzt, auch noch mit der Verlängerung. Renato Steffen hat ja im Interview, hast du schon auch noch angemerkt, dass der angefressen ist.
Hat sich eigentlich fast ein bisschen
zurückgehalten. Hat sich mega zurückgehalten, hat sie auch gesagt. Grocidati hat eher so ein bisschen probiert zu beschwichtigen und ist jetzt da nicht in, wie soll ich sagen, ja, in der Verzweiflung hängen bleiben, aber ja, das ist enorm, enorm eine schwierige Situation jetzt gerade für Lugano und ich glaube, momentan, wenn man den Trend nicht stoppen kann, dann kann das Meisterschaftsrennen auch in zwei, drei Wochen plötzlich ja, ohne den FC Lugano stattfinden. Ich meine, wer hat das voran gedacht?
Das wäre absurd, aber ja, es wird, also eben, die Saison verwundert mich ja eh nicht, schon, was bis jetzt schon alles passiert ist, aber ich meine, hättest du wirklich vor zwei Monaten gesagt, dass oder vor drei Monaten, oder in der Winterpause kurz vorher, dass IB schon vor dem Cut, vor Lugano ist.
Ja, und auch Servette. Ja, also ich meine, Servette, wo wir so oft kritisiert haben, jetzt in dieser Saison betreffend der Effizienz, ist sinnbildlich an diesem Wochenende für Effizienz, wo überragend war. Ich meine, eben, sind zwei Schüsse eigentlich, wo gefährlich sind und beide führen zum Goal. Irgendwie klappt da alles gefühlt. Der Ouattara ist bis jetzt immer reingekommen, schießt jetzt am Wochenende das erste Goal. Ja, ich glaube, er hat vorne schon 13 Einsätze gehabt. Das ist ein interessanter Spieler, aber eben rein in Bezug auf sein Scoresheet hat er jetzt eigentlich noch nie können, auf sich aufmerksam machen und auch der trifft. Hey, da kommt einfach viel zusammen und sie brauchen eigentlich nicht einmal einen extrem starken Derek Coutesa, der lange ja so ein bisschen die Lebensversicherung war. Von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf das Spiel gegen IB Mann. Also das ist sehr, sehr interessante Affische und ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, ich finde, das kann in beide Richtungen kippen. Und ganz komisch irgendwie. Aber es sind Lido.
Für beide Teams ist das so könnte zündig richtig losgehen für den Anspruch der Saison. Also wenn Servette gewinnt, also klassisch 6-Punkte-Spiel.
Ja.
Wenn Servette gewinnt, sind es glaube ich 8 Punkte auf IB. Wenn IB gewinnt, sind sie nur noch 2 Punkte hinter Servette. Und vielleicht gerade als Überleitung, wer da vorne auch noch dabei ist, außer du hast noch
etwas. Ja, ist gut.
Zu IB und Servette, das ist der FCB, der sich vorne haltet, eben mit 2 Punkten Rückstand auf Servette auf dem Tabellenplatz 2. Wir sind beide vor Ort gesehen für einmal.
Richtig.
FCB-Spiel.
Richtig.
Und ich würde sagen, ich glaube, den Match kann man unter Pflichtsieg abbuchen.
Ja, definitiv. Also, ich glaube, da muss man nicht groß drum herum reden. Der FCB hat mich bisschen irritiert aufgrund von dem, dass ich gedacht habe, okay, ja, die Schützenwiese ist ein Pflaster, wo ihnen jetzt die Saison auch gelegen hat. Erinnere ich an das letzte Spiel, wo sie 6-1 glaub, gewonnen haben. Die erste Halbzeit hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es sehr pomadig gefunden. Es ist sehr viel der Ball hin und her geschoben worden. Im Winter hat natürlich auch probiert, das so massiv zu gestalten wie möglich. Aber es ist mir ein bisschen zu dürftig gewesen, jetzt auch irgendwie in Bezug auf Lösungen finden. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit hat man aber, ist dann gut aus der Pause gekommen. Und, hat vor allem dann auch Fries können das Goal machen. Ich glaube, das hätte sonst eine extrem mühsame Partie können werden. Auf der anderen Seite muss man leider Gottes auch sagen, auch wenn, ich es gestern wieder gemerkt habe, was für ein unheimlich sympathischer Verein der FC Winterthur ist, auch mit dem Stadion und so. Also, es war wirklich sehr lässig gewesen. Ja, für Winti ist halt einfach wirklich auch sich, glaube ich, ein Goalschuss irgendwie auch im Kopf, wo es an die Latte geht, noch so halb. Aber ja, wo jetzt auch nicht irgendwie massiv gefährlich war. Ja, Winti, also Basel hat das Ding können im Schongang einfahren, ohne jetzt grossartig sich müssen ja, anzustrengen. Und hat nicht die beste Leistung gezeigt. Und trotzdem hat es eigentlich ziemlich klar und deutlich gelangt.
Ja, also in der ersten Halbzeit hat halt Winti hat auch klar den Matchplan, hast du ja auch gemerkt.
Geil, 70% Ballbesitz, Alter.
70% Ballbesitz, wo sie auch im FC überlassen haben. Hinter der Laden probiert haben, dicht zu machen. Aber muss man aber auch sagen, dass der FCB, und das kann man sicher kann man kritisieren, in der ersten Halbzeit aus diesem Ballbesitz auch nicht mega viel rausgeschaut hat für den FCB. Aber dann eben, wie du es gesagt hast, in der zweiten Halbzeit Winti natürlich den Matchplan weitergefahren. Aber dann mit dem Goal vom Shaqiri ist dann eigentlich ja auch der Matchplan wie ein bisschen kaputt gewesen. Erst dann sind Wechsel gekommen von einem Di Giusto zum Beispiel.
Habe ich auch. Hat mich sehr überrascht, dass der auf der Bank war, aber das hat wahrscheinlich auch für die Defensive richtig gesprochen. Ja.
Ja, und dann eben am Schluss haben wir das einigermaßen souverän abgespielt, oder? Von dem her, ich glaube, auf dem FCB muss man sicher die erste Halbzeit ein bisschen genauer anschauen. Gerade gegen Gegner, ich meine, man spielt jetzt noch gegen GC und Iverdon, die werden jetzt auch nicht voll in den Angriff gehen. Also nicht in der Reihenfolge, aber als nächstes einmal gegen GC und am Schluss noch Form gehabt gegen Iverdon. Da muss man Lösungen finden gegen so Teams. Gleichzeitig gibt es auch positive Sachen. Ich glaube, Jerdan Shaqiri hat die Reaktion gezeigt, wo man von ihm erwartet oder gefordert hat. Ist ein bisschen in der Kritik gestanden in den letzten Wochen. Ist jetzt auch von ihm, ich meine, von dem ganzen Team, man hätte jetzt noch nicht müssen das absolute beste Form und so, oder die absolute Zauberform auspacken. Also von ihm ist sicher auch nicht alles super gewesen. Aber weißt du, das ist schon einfach entscheidend gewesen.
Hey, ich finde auch, das ist für mich auch der Lichtblick. Auch, wie du sagst, es ist nicht alles gelungen. Und auch er hat sich aufgerieben, vor allem in der ersten Halbzeit mit den eigenen Mitspielern und in der zweiten Halbzeit dann eher mit den Fans.
Ja,
gell. Aber das möchte ich auch nochmal herausheben. Das macht schon Bock, Alter, wie der. Ja, wie du dem anmerkst, dass der motiviert ist, dass der probiert zu pushen, dass er Gas gibt, also der hat noch einen Sprint über die gegnerische Platzhälfte ganz am Schluss, wenn er voll geht und ist sehr bemüht gewesen und das finde ich wirklich, wirklich mega wichtig, auch für den FCB, wo wie du es auch schon angesprochen hast, jetzt im Restprogramm von der Regular Season, ja, Gegner hat, die man kann schlagen, die wertvoll wären, um die Punkte zu sammeln. Du hast auch die Lösungen angesprochen, wo ich nach wie vor ein bisschen der Meinung bin, dort wird sich zeigen, ob der FCB mit Shaqiri im besten Fall aus ihrer Sicht, aber auch ohne, weil ich glaube, es wird nicht nur mit ihm gehen. Wo der FCB am Ende von dieser Meisterschaft wird landen. Das ist für mich ein ganz klares Nummer 1 Thema nach wie vor. Gegen IB verliert man ein Spiel, wo die Taktik nicht ganz aufgegangen ist, wo man spielerisch zwar auch einen Lichtblick gehabt hat, aber am Ende des Tages dann nicht hat können genug realisieren. Das ist ein Thema, das ich finde, was ich schon länger habe. Und ich glaube, das ist die grosse Frage. Und ja.
Ich sehe aber noch ein mehr. Also Thema 1 für mich wäre gerade die Innenverteidigung. Mhm. Barisic fällt aus, Van Bremen hat sich beim Aufwärmen
verletzt. Wow, das hat gar nicht gut ausgesehen.
Ja. Knie irgendetwas.
Ja.
Jetzt hast du mit dem Acetei gespielt, wo sicher das Selbstvertrauen jetzt auch nicht gerade sofort hat. Und im
Vio, er hat vor allem nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. Ey, da hat jeder Pass halb hoch. Also so der Platz ist auch nicht Praxis, top gewesen. Ja. Aber.
Und Vujo hat seit November oder so nicht gespielt.
Ja.
Und das muss jetzt, wird jetzt wahrscheinlich die nächste Woche Sinnverteidiger durch sein.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist natürlich schon auch nochmal eine Umstellung. Wer weiss, vielleicht kommt ja tatsächlich doch auch noch der Thailand Chaka zum Handkuss. Ist auch etwas, was es auch schon gegeben hat. Und vielleicht kann er es. Also ich fand das gar nicht uninteressant, auch mit Hinblick auf die spielerische Komponente beim Aufbauspiel, die man kann reinbringen kann. Von dem her, du hast recht, das ist sicher auch noch ein Thema. Winti, ja, es sind nach wie vor noch 9 Spiele, also das sind eigentlich theoretisch genug Punkte zu vergeben. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nach gestern, ja, gegen den FCB ist man noch grundsätzlich nicht zwingend angehalten, die Punkte zu holen, aber ja, offensiv, also das Maximum, was Vinti rausholen konnte gestern, wäre ein Punkt gewesen, glaube ich. Klar, wenn es lang 0-0 steht, kann ich mal einen reingehen und so, aber offensiv sind sie wirklich unheimlich harmlos gewesen. Yes. Und hey, da weiss ich jetzt wie ganz momentan nicht, wo man da am besten ansetzen.
Ja, ja.
Weil, ja, es ist schwierig, auch eben jetzt spielen sie in einem eminent wichtigen Spiel wieder gegen Sion. Könnten sie etwa reinreissen, aber ich frage mich noch ein bisschen, wo das soll passieren.
Gut, ja, mit dem ist eigentlich aus meiner Sicht auch alles gesagt zu diesem Match. Bevor wir zu den letzten zwei Matchen, Lausanne-Luzern und GC Zürich, das Zürich-Derby, gehen wir in eine kurze Werbepause.
Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung?
Dann ist Das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besuch doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
Da sind wir wieder zurück, und zwar mit dem nächsten Spiel, Lausanne gegen Luzern, das extrem deutlich endet, und zwar mit 1-4 für den FC Luzern. Ja, also bin extrem überrascht gewesen von dieser Deutlichkeit vom Resultat. Was man aber vielleicht, bevor wir aufs Spiel gehen, muss sagen, ist natürlich, dass zwei Sachen, gerade aus Sicht der Lausanner, das Spiel ein bisschen überschattet haben. Das ist zum einen der Ausfall von, ja, kann man so sagen, glaube ich, ihrem wichtigsten Spieler, Alvin Sanchez, der ja das Kreuzband gerissen hat, letzte Woche in der Nazi, wo sich nicht nur wegen dem, aber sich auch diesbezüglich ein bisschen im Spiel geäussert hat. Und zum anderen auch, ja, die fehlenden Zuschauer, zumindest die Lausanner Zuschauer, wo im Vorfeld, ja, für Diskussionen gesorgt haben. Die Luzerner sind ja dann irgendwann noch, haben sie noch joined, auch wenn nicht ganz legal. Aber ja, das sind so die zwei Sachen, die wo vorweg genommen noch relevant sind und ja, wo irgendwie dazu beitragen haben, dass Lausanne wirklich, kann man fast so sagen, einen rabenschwarzen Tag gezogen hat.
Ja, also ich finde auch, die Sachen, die sind sicher, die haben definitiv irgendeinen Einfluss gehabt. Also ich glaube, gerade speziell Alvin Sanchez, aber natürlich auch die Fans in einem Heimspiel. Ich meine, Lausanne ist ja gerade Anfang Saison mega heimstark gewesen, wahrscheinlich auch immer noch vorne dabei in der Heimtabelle. Aber also der Sieg hat mir gefühlt eigentlich auch fast ein bisschen geschenkt, Luzern. Also klar, man ist am Schluss ist 4-1, ist schon sehr deutlich, aber ich meine, es sind schon sehr viele individuelle Fehler gewesen, wo man sich fragt, ja, was mit dem Lausanne los ist. Ist halt einfach mega schade. Gerade auch mit dem Sanchez, aber er war ja nicht der Einzige gewesen. Schade, dass sie die Form von Anfang der Saison nicht haben können konservieren. Und jetzt wahrscheinlich auch in die Relegation Group so gehen. Jetzt in diesem Spiel, also ist wirklich, ja, der Rabe Schwarz trifft es gut. Also ja. Ich meine, wir können ja die Goals durchgehen. Also das sind eigentlich alle Eigenfehler.
Ja, also das 1-0 ist ja ein Eigengoal vom Raul Gigo. Ja, wo aber nicht, also das ist ja in dem Sinne ein Fehler, aber dort, das ist mega frei im Spiel und dort sind sie ja unsortiert und der Raul kommt dann am Schluss auf noch zu spät, aber ich meine, hinten da steht ja einer. Düsen hat, also das hat noch eine Chance, wo der Düsen auch einen massiven Fehler macht. Dann macht er mit dem 3-0 macht er auch nochmal einen Fehler, wo ja eigentlich einer der solidesten und gestandensten Innenverteidiger in dieser Liga ist und wo man das gar nicht kennt. Ja, wo kann man noch ansetzen? Beim 4-1 steht leider der Raul auch nicht ganz beim Mann, wobei auch allgemein, also die Dreierkette, die dort in der Box steht, die ist maximal unsortiert allgemein. Ja, es ist auch sonst irgendwie, ich habe das noch ein bisschen nachgeschaut, Koba Kandredi, wo auch ein Spieler gewesen ist, der in der guten Phase von Lausanne Stammspieler gewesen ist, hat die letzten zweimal nicht gespielt, ist von der Bank gekommen. Der Raidini, den du mal gelobt hast in einer Phase, wo es gelaufen ist, der hat fast gar keine Einsatzzeit mehr. Also ja, irgendwo ist dort etwas verloren gegangen bei Lausanne und klar, mit dem Alvin Sanchez jetzt verliert man nochmal etwas, aber das ist eine Tendenz, die irgendwie schon ja, seit ein paar Wochen so ein bisschen ihren Lauf nimmt. Und ja, ich finde es extrem schade, weil Lausanne ist für mich eine Mannschaft, die ja, sehr attraktiv eigentlich ist zum Schauen. Und gleichzeitig einmal mehr die Luzerner Taktik auch mit dem Umschaltspiel und dem Konter, das geht einfach unheimlich gut auf gerade aktuell.
Mega.
Also, es ist crazy, auch mit dem Klitsche, der läuft jeden Match irgendwie zwei, drei Mal, hat dann mindestens eine Halbchance, wenn er live aufs Goal läuft. Es ist krass, wie gut das aufgeht momentan.
Ja, also Luzern ist wirklich, eben, sie bleiben voll dabei. Man redet irgendwie ein bisschen weniger, wie sage ich, über Servet, FCB, Lugano, IB. Aber die muss
selbst über FCZ reden wir mehr.
Also. Ja, voll, ja, voll. Ja, stimmt. Und es sind Dritte und sie haben eine gute Phase und eben mit dem Kontospiel, die machen das gut, sie provozieren die Fehler ja auch durch die Art und Weise, wie sie spielen oder durch die Art und Weise, wie ihre Spieler auch sind und von der Schnelligkeit und so. Von dem her, ja, es gilt zu schauen, wie es so weitergeht. Ich sage jetzt, in dem Match da würde ich jetzt eher sagen, Lausanne hat es vergeben, als sagen, dass Luzern da jetzt der crazy Matchplan aufgegangen ist. Aber ja, man muss es auch würdigen, dass sie dort vorne dabei sind. Und jetzt spielen sie am Donnerstag gegen St. Gallen daheim. St. Gallen, wo wir angesprochen haben. Und dann
das ist das Derby, wo eigentlich offiziell keins ist, aber ich glaube, zwischen den Vereinen recht noch ein Thema ist.
Ja, das stimmt, haben wir das letzte Mal schon mal geredet, oder? Ja. Irgendwie. Hey, keine Ahnung.
Ja. Nein, anyway, also. Ich habe dann noch aufgeschrieben, dass das Goal von Lausanne schießt. Hey, wieso ist das nicht faul?
Hey,
ich glaube, es ist auch der Dussin. Und der VAR greift ein. Es ist ja für das Spiel völlig irrelevant. Mhm. Aber der VAR greift ein. Und da frage ich mich halt, okay, du hast eine klare Regelung. Im Fünfer ist der Goal so gut wie unantastbar. Und du siehst...
Ist die Regel, gibt es dir noch?
Ich bin schon der Meinung, dass es die noch gibt. Und das spielt gar keine Rolle, weil du siehst in der ersten Kameraeinstellung, der Dussin schaut auf den Lorenz sogar. Okay. Nicht aber blockiert. Er schaut, wo der Lorenz steht und gibt ihm einen Check. Mhm. Kann ich mir nicht erklären, was da die Argumentation ist, wieso das Goal trotzdem zählt. Aber ja, hat keine Rolle
gespielt. Ja, es hat keine Rolle gespielt. Wir haben nicht ins Detail. Ich habe mir so gedacht, hey, vielleicht, und das verstand ich auf eine Art sogar noch, es ist jetzt nicht mega viel, der Lorenz könnte, glaube ich, trotzdem an den Ball kommen.
Nein, keine Chance. Es ist ein bewusster Check. Es ist wirklich ein bewusster Check und der Lorenz ist schon der Bewegung zum Ball. Keine Chance.
Also ich würde es jetzt eher blockieren nennen als Check.
Schau es nochmal an. Ja, der Dussin schaut dem Lorenz ins Gesicht.
Also, ist ja egal. Ja. Schlussendlich für das Spiel hat es keine... Unterschied gemacht, nur dass der Dussin nach seinen Fehlern noch immerhin ein Goal gemacht hat mit dem Penalty.
Nein, ist kein Penalty.
Mit dem Prallball, der nachbereitet ist. Genau, der Penalty ist dann für Luzern. So, voilà, sortiert. Gehen wir weiter.
Ja, bitte.
Zum letzten Match. Ein Zürcher Derby, wo wie immer natürlich Geschichten auf und neben dem Feld gehabt hat. Ich glaube, über was der Steven Zuber in diesem Spiel für eine Rolle gehabt hat, neben dem Feld, das sollte, glaube ich, jedem bewusst sein.
Das haben wir auch gehört.
Genau. Und ja, auch sonst, natürlich auf dem Feld, gibt es Sachen zum Diskutieren, Entscheid.
Ja, aber also können wir gerne noch drauf kommen, aber wenn wir gerade bei dem Steven Zuber bleiben, das finde ich auch genau die gleiche Geschichte für mich wie beim Jadon Shaqiri. Ich finde das so nice. Wie Gummi der gibt. Hey, der ist so präsent, der ist auch wieder gestern gefühlt für mich der wichtigste Spieler beim FCZ gesehen. Der bringt Power mit, der ist immer gefährlich. Der tut im Spiel vom FCZ so gut und ja, ich glaube, der FCZ kann sich sehr glücklich schätzen, dass ihnen der Transfer gelungen ist, weil er ist nicht nur für sie, sondern auch für die Superliga ein absoluter Gewinn. Und ja, was die Skisituation angeht, ich nehme an, du meinst die Aktion vom Mandy gegen den Benno Schmidt.
Ja, das ist die Situation, die mich diesen Spieltag am absolut hässlichsten gemacht hat.
Aber, also ja, in dem Fall für die rote Karte?
Also 100%ig für mich. Für dich nicht?
Ich finde, niemand kann sich darüber beschweren, wenn er rot geht. Das ist aufgrund von der Klarheit, in dem der Benjamin Mondi Benno Schmidt nachgeht, kann man das nicht wegdiskutieren. Also, der Kommentator, finde ich, hat es recht gut gesagt, aber auch in der Zusammenfassung. Der Benno Schmidt gibt keine geile Karte und der kickt ihm absichtlich. Das ist nicht mal ein absichtliches Foul, sondern das ist Derby-Time-Präsenz. So. Und keine Ahnung, ich finde, es ist jetzt nicht, es ist nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, ob er effektiv extra will auf den Fuß gehen oder ob er einfach will sich wehren quasi. Aber von dem her, keine Ahnung. Ich habe es jetzt noch schön gefunden, dass es geht nicht um Schön oder nicht schön, aber ich bin schon immer auch in gewissen Situationen ein Fan von Kulanz. Das ist ein ganz harter Grenzfall. Dann bin ich mir bewusst, wie gesagt, auch wenn er rot geht, kann niemand darüber etwas diskutieren. Aber ja, wie gesagt, also der Benno Schmidt, das ist auch Viertel vor Tätlichkeit, so wie er ihn kickt.
Ja, also gebe ich dir recht im Sinn von Schmidt, okay. Aber dort geht es irgendwie, also klar, dass er geil müsste bekommen, ist für mich okay. Aber es ist zumindest immer eine Art von einem Zweikampf. Es ist ein Foul, ja, aber das Wort ist mir wie wichtig, es ist ein Foul. Und was der Mondi macht, ist eine Tätlichkeit. Und die Begründung, und das, was ich mich darüber aufgeregt habe, ist, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es der SRF-Dude war oder irgendwie noch in den Medien gelesen habe, ist, dass der Mondi ihm nicht überhalb vom Knöchel
aufsteht. Ja, das ist...
Also, das ist ja... Ich meine, Tätlichkeit ist auch, wenn du einem bewusst auf der Zehe stehst. Ja, logisch, egal, wo,
logisch, das ist
egal, wo du ihn triffst. Ja. Und ich meine, du siehst ja in seiner Bewegung, dass er sich, würde ich jetzt, du hast es vorhin gesagt, vielleicht nicht. Ich sage, auch gut, bewusst im Nachen, tut sich vielleicht dann schon ein bisschen besinnen und vielleicht nicht kicken oder so. Aber ich meine, er steht ihm obviously wirklich bewusst. Der Ball ist Meilen weiter von dem Tatort entfernt. Also für mich glasklare Tätigkeit von Mondi. Über das vom Schmidt kannst du von mir aus noch reden. Ob das faul, aber eben faul, keine Tätigkeit für mich. Mhm. Irgendwie auch rotwürdig ist. Ich sage nein. Mhm. Ja, drum.
Hey,
und das
jo,
hat natürlich geil, 30. Minute.
Ja, klar. Es ist tendenziell ist eine Tätigkeit und dann ist die Diskussion klar, dann muss es eine rote Karte haben. Ich habe es noch interessant gefunden, dass du jetzt die Trennung gemacht hast zwischen Foul und Tätigkeit. Da bin ich grundsätzlich bei dir und finde es gut, dass du es raushebst. Ist aber für mich, was ich die Frage, die sich mir stellt, ich sage immer wieder gerne, ich bin Barcelona-Fan. Und es hat Jahre gegeben, wo gerade Real Madrid Rupi verteidigen Ding hatte. Logisch, Barcelona hat es das auch gegeben. Aber es ist für mich schon ein bisschen die Frage. Okay, kannst du jetzt eine Situation ausnutzen, indem du es faul in Kauf nimmst, auch so wissentlich, dass dir das nicht als Tätigkeit unterstellt wird und dann einfach voll übertrieben? Und das ist so ein bisschen das, was ich sage beim Schmidt.
Kannst du auch für faul rot bekommen?
Ja, aber also... Keine Ahnung. Also du kannst, der Fußball hat dann schon auch noch so viele Dynamiken drin, dass du zum Beispiel kannst reinrutschen, ohne dass du irgendwie in dem Sinn gar nicht Thema gestrecktes Bein oder sonst irgendwie übertriebene Härte, wo du aber ganz genau weißt, das macht mindestens, wenn nicht sogar mehr weh als eine Tätlichkeit oder eine übertriebene Härte, wo du das genauso in Kauf nimmst, ist für mich die Frage, okay, wo ziehst du die Linie?
Also für mich ist sie eigentlich klar, ich meine, es gibt nicht schwarz und weiß, aber für mich ist sie eigentlich klar, dass wenn es in einem Zweikampf ist, sage ich, wenn der Ball im Spiel oder irgendwie involviert ist, dann ist es ein Foul. Und ein Foul kann natürlich, ich weiss an welche Zeit du zurückdenkst. Natürlich hat Real dort mehr rote
wahrscheinlich. Der Pepe hat ab und zu, es gibt so, der Otamendi ist auch so einer, der das immer wieder gemacht hat. Auch wenn sie die Leute ab und zu extra abschießen, wenn sie am Boden liegen und dann quasi, weil sie hässlich sind, dass es ein Foul gegeben hat. Oder Pepe, was der Pepe gemacht hat, der hat immer, wenn es eine 50-50-Situation war, hat er die Tore gezogen und dann extra das Bein durchgeschwungen. Und ja, klar trifft dann der Fuß den Kopf nicht, aber halt vom Schwung hat er absolut in Kauf genommen und vielleicht auch darauf spekuliert, dass da einer reinläuft und sich weh macht.
Mhm. Ist dann in dem Sinn für mich, jo, wenn der Ball nicht im Spiel ist, ist es, weißt du, zum Beispiel da Spieler abschießen, die am Boden sind, für mich Tätlichkeit.
Ja.
Und der Punkt ist, bei einem Foul hast du immer die Option, also der Schiri hat die Option zu entscheiden, gibst du gelb oder gibst du rot? Und eben, wenn es übertriebene Härte ist, ist es ganz klar rot. Bei einer Tätigkeit gibt es einfach keine Diskussion, was die Farbe ist, oder? Also egal, ob du ihm auf die Hand stehst, haben ja so die Real-Kollegen früher auch gemacht manchmal, oder auf die kleine Zehe, da gibt es sicher keine Knöchellinie zu ziehen, wenn du einem bewusst irgendwie
ja, stehst. Fair. Rot, oder? Also vielleicht ist eher Kritik daran, dass, glaube ich, die Grauzone, der Graubereich bei den Fouls, glaube ich, nochmal anders ausgelegt ist wie bei einer Tätlichkeit, weil die Kritik, die du sagst und die schon berechtigt ist, dass der Schiri anhand von einem Graubereich entschieden hat, dass es keine Tätlichkeit ist. Und ich glaube, dort hat auf den Fußball allgemein, und das haben wir ja schon 100-mal diskutiert, sicher noch ein paar Themen offen, wo es einfach zu wenig klare Linien gibt oder wo Leute, die in der entscheidenden Position sind, wir haben eine klare Linie zu finden. Aber gehen wir doch zum Spiel.
Das ist gut.
Spiel gewinnt der FCZ, finde ich auch verdient. GC für einmal nicht ganz, also für einmal, ja, ich finde, GC hat in den letzten Wochen immer auch können mitspielen und ja, auch ein bisschen 10 zeigen. Das habe ich jetzt das mal nicht so wahrgenommen. Also ich finde, der FCZ ist für den verdienten Sieger, weil er über den ganzen Match gesehen die bessere Mannschaft mit mehr Biss und mehr Wille zu dem Sieg gesehen. Und wie hast es du gesehen?
Ja, ich glaube, das haben ja auch die Personen, die Beteiligten nach dem Spiel in den Interviews gesagt. Also eben, die rote Karte will ich jetzt eben mal rausnehmen, was die für einen Einfluss hat können haben, oder eben die nicht rote Karte. Auf dem Feld eben, haben ja alle auch gesagt, dass das eigentlich ein bisschen fraglich ist, mit wie wenig Einsatz und Biss eben, das Wort ist ja auch oft gefallen.
Haben mich ein bisschen überrascht, weil eigentlich, die haben das auch schon, also in den letzten paar Spielen ist eigentlich das zumindest, ist eigentlich kein Thema gewesen.
Ja, also ich weiss auch nicht, wieso die nicht in das Derby reingekommen sind. Ich meine, der Oral hat es nach dem Spiel auch noch nicht gewusst, was es gelegen ist. Also er hat klare Worte gewählt, also klare Kritik geäußert an denen, die er aufgestellt hat, an denen 11, oder sagen wir an denen 10. Ich meine, der Hammel hat auch ein paar noch stark.
Ja, ja. Aber wow, die Fußabwehr, wow.
Ja, ja, stark, total. Wirklich. Das ist wirklich ein Top-Goalie. Ja. Aber sonst, ich meine auch die Verteidigungsarbeit.
Und denke beim 2-0, Jesus. Also, finde eigentlich ein gutes Spiel. Jetzt einmal Geistduell, Laufduell gegeben mit dem Steven Zuber. Aber beim 2-0 sieht man, denke gar nicht gut aus. Ich meine, der Bledian Krasniqi ist nicht der grösste Spieler, ist glaube ich auch nicht der als Kopfballmonster bekannt und kommt da extrem günstig zu dem 2-0 und das ist eigentlich dann der Deckel drauf gewesen nachher. Auch wenn sie zwar noch auf 1-1 ankommen, aber... Ach,
geiles Goal.
2-1. Ja, voll durchgeschwungen. Ja. Und Giotto Morandi, der das erste Mal wieder von Anfang an gespielt hat in dieser Saison, in der Rückrunde, oder im neuen Jahr zumindest.
Präsent gewesen.
Ja, also im Rahmen von seinen Möglichkeiten und halt sicher eben bei dem 2-1.
Gute Rolle gespielt beim 2-1, genau. Ja. Standards sind immer recht gefährlich geworden, habe ich gefunden. Also ihn würde ich sogar auch ein bisschen positiv noch rausheben, aber sonst hört es dann eigentlich bald mal auf.
Ja, bin gespannt jetzt. Ich meine, die gehen jetzt auf Basel. Eigentlich gutes Pflaster für sie, weil dort haben sie eigentlich dann einmal ihren leichten Aufwärtstrend gestartet mit dem letzten Spiel im 2024, wo sie gewonnen haben gegen den FCB dort mal. Das ist ein bisschen eine andere Ausgangslage jetzt, aber dort ist natürlich auch klar, dass die brauchen Bohnen. Ich glaube, da sind sie auch irgendwie 5 Punkte auf das rettende Ufer, sind immerhin noch auf dem Relegations- und nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Und ja, das Umgekehrte gilt für der FCZ, 5 Punkte Polster auf der Abstiegsrunde. Die haben sich schon auch stabilisiert, kann man sagen, oder?
Mega. Also hat die nicht gedacht in dem Sinn. Ich meine, ich habe sie auf dem 8. Schlussrang tippt irgendwann, glaube ich mal. Grosse Rolle spielt natürlich absolut Steven Zuber. Muss man, kann man sich eingestehen, aber tun sich auch andere Teams eingestehen, wie mit dem Jadon Shaqiri oder so, dass die Spieler halt einfach einen Impact haben.
Shuja gestern auch wichtig gewesen.
Ja, guter Match gemacht. Es funktioniert vorne. Ja. Es funktioniert mit dem Shuja, mit dem Balle.
Balle auch. Zuber. Spielt jetzt vermehrt auf dem Flügel.
Also es funktioniert. Mhm. Ich glaube, ich meine, um jetzt gerade noch schnell vielleicht das Fazit machen, die 6 Teams, die sehen da noch aus, die, also die ausgemacht sind, die da um den meisten Titel spielen. Und dort ist Zürich dabei.
Ja, das, also ich rein vom Trend bin ich mit dir einig. Wir haben halt schon viel erlebt bis jetzt in dieser erlebt, Saison, klar. Aber grundsätzlich ja, macht Zürich macht einen stabilisierten Eindruck. Und von dem her ja, ist ja, das ausgelobte Ziel, das der Verein ja auch hat mit Europa, ist nach wie vor aktuell realistisch. Und ja, bleiben wir gespannt, wie es ist. Und kommen wir vielleicht ganz schnell zum Schluss noch zum Kader von der Schweizer Frauen-Nazi, weil die spielen diese Woche am Freitag gegen Frankreich. Dort ist ja letzte Woche das Aufgebot bekannt geworden. Und ja, wir haben noch eine kleine Umfrage gemacht auf unserem Insta-Kanal, wer euch denn so fehlt, respektive ob ihr zufrieden sind mit dem Kader, den Pia Zundhage hier nominiert hat. Und ein Name, der eigentlich vermehrt gefallen ist, war die Gumba Sow gewesen, ja.
Ja, definitiv. Der ist gefallen und auch in dem Sinn verständlich. Ich meine, sie ist über lange Zeit in der Nazi gesetzt gesehen. Jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal nacheinander mit dem Aufgebot.
Ja.
Ja, also ich kenne den Plan von einer Pia Zundhage nicht. Ich meine, ihre Kommunikation, übrigens auch bezüglich einer Riola Cemaili und einer Alicia Lehmann, die natürlich auch gefallen sind, ist ja, dass die Türe weiterhin offen steht. Das ist auch ein bisschen Floskel.
Ja, wird auch ein bisschen so, ehrlich gesagt. Also, ja. Finde ich jetzt.
Darum, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht genau, also erklären oder Gründe kann man natürlich darüber reden, aber dass natürlich die Phase jetzt für den Kumba so bitter ist, ich meine jetzt noch gar nicht mit dem Cup-Final.
Ja, schwierige Woche.
Ja.
Ja, also ich muss auch sagen, bin gespannt, also für sie doch auch ein bisschen persönlichen Bezug zu ihr würde ich es mir natürlich wünschen, dass sie da auf den Zug noch aufgumpen kann. So wie die Pia Zundhage kommuniziert, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ja, die Chance mega, mega gross ist. Aber ja, de facto sagt sie ja, die Tür ist nicht zu, auch für Riola Cemaili oder Alicia Lehmann. Wobei Riola Cemaili wenigstens spielt und ja, eigentlich auch gut in Form ist. Mit Eindhoven haben wir ja letzte Woche glaub, davor gehabt, auch um einen Meistertitel mitspielt. Bei Alicia Lehmann, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus. Zwar spielt Juve, wie wir ja wissen, auch um einen Titel, aber sie spielt sportlich nicht wirklich eine Rolle. Aber ja, du, uns bleibt nichts anderes, als abzuwarten, wie sich jetzt das entwickelt. Sie hat ja auch wieder ein paar neue Spielerinnen oder Rückkehrerinnen. Aufgeboten, neu, mit der neuen Spielerin ist gemeint Laia, heisst sie, gell? Laia Baleste. Ja, von Espanyol Barcelona. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht kennt. Aber ja, ist eine Verteidigerin, Innenverteidigung. Mit ja, Doppelbürgerin Schweiz-Spanien, wo vielleicht nochmal eine Alternative soll darstellen.
Ja, in der Verteidigung haben wir oft geredet, dass die Stammspielerinnen jetzt also in der Nazi im Club nicht unbedingt alle Stammspielerinnen sind, von dem her, ja.
Ja, klar, ja. Also von dem her ist das vielleicht auch nochmal ein Ausschluss, was ich möchte gewinnen, oder sehr wahrscheinlich. Was mich extrem gefreut hat, ist, dass Svenja Völmli wieder am Start ist. Die hat ja, ist bekannt, die ganze Leidensgeschichte mit den Kreuzbandrissen und so. Eine Spielerin, die ich auch schon ein bisschen länger verfolge, die mir immer mega Bock gemacht hat zum Zuschauen, sau dynamisch, guten Abschluss. Und ja, hat einfach immer wieder unheimlich Pech gehabt mit diesen Verletzungen. Ich hoffe, dass sie ja vielleicht die Chance auch noch nutzen kann. Ist ja wirklich auch eine sehr attraktive Spielerin zum Zuschauen von ihrem Spiel her. Von dem her, ja, freut mich für sie auch aus persönlicher Sicht so, dass sie dort jetzt eine Chance bekommt. Iman Bönne,
überraschend, ja.
Ja, geil, eben, also zur Erinnerung, sie ist ja angeschlagen gewesen jetzt die letzten paar Wochen mit einer Knöchelverletzung. Ja, vielleicht auch, wenn wir beim Thema Standing sind, oder Till? Also ich glaube, wenn du als 18-Jährige ja, trotz Verletzung aufberufen wirst, also berufen wirst, dann ja, ist das sicher ein Standing, wo klar dafür spricht, dass Pia Sundhage mit ihr rechnet und dass sie unabhängig davon, ob sie jetzt angeschlagen oder nicht ist, ja, ganz fest mit ihr plant. Gerade auch im Vergleich jetzt mit den Spielerinnen, die
ja, wo nicht dabei, sind. Genau. Und dort siehst, wie du es genau sagst, dass der Pia Sundhage sicher sehr viel von der Iman Böne haltet. Hm. Was aus sportlicher Sicht, also ich meine, die persönliche Ebene zwischen ihnen kenne ich nicht, aber aus sportlicher Sicht sehen wir Woche für Woche, wieso Iman Böne so geschätzt wird. Sie hat ja auch, glaube ich, auch gesagt, Pia Sundhage, dass die ersten zwei Tage, sie glaube noch wird für sich schauen oder so, aber eben, du gehst trotzdem in eine Nations League.
Für sich schauen, das tut so, als würde sie ins Wellness, während die anderen gehen trainieren.
Ja, für sich natürlich, genau. Aber geil, es ist Nations League, es sind wichtige Spiele. Man spielt gegen Frankreich und dann gegen Island, oder? Und Island hat miteinander EM. Also, ja,
klar.
Es sind wichtige Spiele.
Ja, und es sind ja jetzt auch nicht so viele Spiele, bis man dann effektiv ja, an der EM startet, von dem her, ich glaube, jetzt geht es schon langsam in die Volle. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt und der wird die Match auf jeden Fall verfolgen. Letzte Personalie, die wir noch haben, ist Naina Inauen, die auch wieder dabei ist. Auch sie, schweiz-norwegische Doppelbürgerin, glaube ich.
Haben wir dort aufgewachsen, sicher.
Richtig, ja, ja, spielt in Oslo, glaube ich, wechselt aber jetzt zu Vålerenga, das ist das Meister- und Cup-Sieger, glaube ich, in Norwegen, wo ja in der Champions League auch auf die Viola Caligaris getroffen ist. Und dementsprechend, glaube ich, auch so ein bisschen als nächster Schritt kann bei ihr angesehen werden. Und von dem her, ja, auch sie kriegt eine weitere Chance, sich zu zeigen. Und von dem her, ja, hoffen wir, glaube ich, auch, dass es wieder ein Auftritt kann werden, wie es letztes Mal, wo wir gegen Frankreich eine sehr gute Falle gemacht haben. Und, ja, weil das ist ein sehr guter Gegner, das dürfen wir schon auch nicht vergessen.
Absolut, wir sind bei einer Stunde 10, also vielleicht noch in ein, zwei Sätze Maximum etwas zu Schweiz-Luxemburg. Das haben wir am Anfang ja übersprungen.
Ah ja, das ist, stimmt.
Absolut. Aber wirklich, ich glaube, so viel muss man über den
Nein, ich finde
eine Woche her. Und
ja, ich finde auch nicht.
Ganz
also,
kurz. Das
ja, ich glaube, das sind die gleichen wie du. Also, was ich von dir weiss, was du wahrscheinlich wirst sagen, ist, dass ja, wir jetzt da nicht wahnsinnig viel Erkenntnis aus diesem Match können ziehen können. Einmal mehr geht das auf jeden Fall auch so. Ich habe es trotzdem positiv gefunden, dass man vor allem offensiv mal ein bisschen realisieren. Mir hat Brill Embolo in seiner Rolle auch mit der Verantwortung gefallen. Es ist nicht alles gelückt, aber doch, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ihm hat man ja einen kleinen Aufwand diesbezüglich angesehen. Hat jetzt auch am Wochenende im Derby de la Côte d'Azur hat er das 2-1 Wichtige geschossen, wo sie am Schluss dann können gewinnen. Und ja, Ruben Vargas auch das Gleiche hat getöpft gegen Luxemburg, hat jetzt am Wochenende im Derby auch getöpft. Die haben zwar verloren, aber trotzdem. Und ja, von dem her, hey, ich finde es wichtig, dass wir das mit einem positiven Gefühl können abschliessen können. Aber that's it. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also ich sage positiv ist Miro Muheim und Cedric Cesiger im ersten Match. Ich glaube, das sind für mich so die zwei Spieler, wo jetzt nicht sowieso wie ein Embolo oder ein Vargas vorhin schon zum Stammpersonal gezählt haben, wo die Chance jetzt ich, genutzt haben. Ich glaube, für die ist es ein erfolgreicher Zusammenzug gewesen. Auf der anderen Seite vielleicht für Amenda, wo reinkommt und dann den Penalty verursacht. Sowieso schon nicht oft gespielt in der Nazi und im Club. Sicher eher bitter.
Hat auch mit sieht auch wirklich nicht gut aus bei dieser Situation. Nein.
Hat auch von allen aufgeboten, glaube ich, über zwei Spiele am wenigsten Einsatz gehabt. Und sonst sage ich generell eben, die Erkenntnis, viel mehr kann ich da nicht draus ziehen. Ich finde, es war ein spezieller Zusammenzug gewesen. Ich hoffe, dass das dann in dem Trainingslager, was ich da in Amerika mache, dass das dann irgendwie ein bisschen ernster ist. Also, sie nehmen es ja wahrscheinlich schon ernst, aber ich nehme es nicht so ernst. Ich meine, ja, ich meine, schau jetzt.
Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, oder? Ja,
das ist ein fairer Punkt. Aber ich meine, jetzt ist gegen Dings, Hilfe schnell, haben sie,
USA.
Nordirland,
aha, so mein, zuerst gehabt,
ist der Breel Captain. Und jetzt gegen Luxemburg steht der Breel auf dem Feld, aber der Ricardo Rodriguez ist Captain. So, ja, jeder darf mal Captain sein. Also, ist einfach so.
Ist der Ricardo Rodriguez gegen Nordirland auch schon auf dem Feld gestanden?
Ich glaube es, ja.
Okay. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Aber ja, also zum vielleicht das, auf das anknüpfen, was du jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele dann in den USA gesagt hast. Murat Yakin ist ja im Interview gefragt worden und hat gesagt, dass...
das Wort Casting verwendet im Interview, hast du das
gesehen? Ja, ja, aber es ist auch ein mediengesteuert gewesen, habe ich gefunden. Also, der Begriff ist so oft verwendet worden und ich glaube, er ist sogar in der Frage impliziert gewesen. Aber er hat auch mal gesagt, dass er jetzt für die nächsten Spiele schon auch wieder näher an dieser Mannschaft will sein, wo dann die WM-Quali wird bestritten. Und ja, ich glaube, das schließt ja eigentlich auch an das an, was du gesagt hast, dass oder wo man die vielleicht noch gewinnen kann mit ein bisschen wertvollerer Erkenntnis dann in diesem Spiel. Und ja, dann schauen wir. Ist ja, glaube ich, jetzt im Moment. Jetzt sind ja zuerst, jetzt geht es zuerst mal in Crunch-Time in den, verschiedenen Ligen. Und dann wollen wir weiter schauen. Gut. Till muss los. Ich auch. Und, dementsprechend, machen wir den Deckel drauf für die Folge jetzt heute. Wie immer der Verweis am Schluss, dass, wir auf Social Media ein bisschen aktiv sind. Jetzt auch das eine oder andere noch postet, Impressions, zu unserem Besuch bei der Viola in Turin. Und auch sonst, dort findet ihr uns unter Gamechanger Talk Bodenstrich. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch dort verfolgt. Und auch sonst, wenn ihr, Anregungen oder Kritik habt, dann würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr die bei uns hinterlässt. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Thema, das wir behandeln sollten, selbstverständlich auch, oder Tils? Das machen wir auch sehr gern.
Mega.
Und wenn ihr uns auch sonst gut findet und das unterstützt, dann wie immer auch hier der Hinweis auf eine positive Bewertung auf den hiesigen Podcast-Plattformen. Da würden wir uns auch sehr darüber freuen. Gut, Till, hey, dann würde ich sagen, entlohne ich dich in die Woche und euch und bedanke mich herzlich bei dir.
Merci, gleichfalls.
Ja, danke. Und dann hören wir uns spätestens dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Game Changer an. Und noch ein kleiner Verweis drauf. Der Robin ist wie auch die letzten Wochen schon in der Eigenliga am Start. Dort wie immer eigentlich heute oben dann wieder im Stream auf der Eigenleague-Seite. Wer das möchte verfolgen, wäre sicher auch cool, würde sich darüber freuen. Und dementsprechend eine gute Zeit. Macht's gut, bleibt frisch und habt euch Sorge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.